Herzlich willkommen zum Frauengeflüster Podcast.
Ich bin Sina.
Und ich bin Mandy. Wir sind Heilpraktikerinnen und Gründerinnen von Frauengeflüster.
Auf unserem Blog und in diesem Podcast möchten wir unser Wissen rund um unsere Herzensthemen Naturheilkunde und Frauengesundheit mit dir teilen, damit du noch heute in ein bewusstes und selbstbestimmteres Leben starten kannst.
Wir freuen uns, dass du dabei bist und wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge.
Hallihallo, willkommen zu einer neuen Teamgeflüster-Folge. Heute wieder mit mir, mit der Angelina. Und ich habe heute wieder meinen Mann mitgebracht, weil vielleicht wissen das einige von euch, ich bin Heilpraktiker-Anwärterin und natürlich bin ich gerade fleißig am Lernen. Und es gibt nichts Besseres, als einen Mann zu haben, der Heilpraktiker ist und den man ausquetschen kann mit seinen Fragen. Und heute habe ich das Thema Eisen, B12 und Folsäure mitgebracht. Und wir werden diese drei Themen, was sie auch miteinander gemeinsam haben, durchgehen. Warum ich gerade Eisen, B12 und Folsäure ausgewählt habe, das liegt daran, weil ich selber bis vor kurzem damit auch echte Probleme hatte und dazu später noch mehr. Ich bin Mama von zwei wundervollen Kindern. Und nach der zweiten Schwangerschaft hat sich bei mir ein Folsäuremangel feststellen lassen. Dazu erzähle ich später nochmal mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Bei der ersten Schwangerschaft hatte ich eine Eisenanämie. Und das ist ganz schön spannend, wie die drei Werte, nenne ich sie jetzt mal, miteinander kommunizieren und wie die auch zusammenhängen. Deswegen möchte ich dich gerne heute da mitnehmen. Hallo Fabi!
Hallo Angie!
Bist du bereit?
Und wie ich's bin.
Also, was macht Eisen in unserem Körper?
Also, Eisen ist ein ganz wichtiges Mineral, das vor allem an der Blutbildung in unserem Körper beteiligt ist. Und zwar bildet das Eisen, beziehungsweise ist das Eisen, das zentrale Element im Hämoglobin drin, also in unserem roten Blutfarbstoff. Und ist damit essentiell eben für den Sauerstofftransport im Körper, aber auch für die Entsorgung von CO2 aus unserem Körper. Außerdem ist Eisen wichtig für den Energiestoffwechsel, denn es hilft uns in unseren Zellen, in den Mitochondrien, eben auch in der Bereitstellung vom sogenannten ATP, also von dem zentralen Energiemolekül, das wir in unserem Körper haben. Es ist außerdem noch an der Bildung von Immunzellen beteiligt und es ist auch im Hirnstoffwechsel wichtig. Daraus kann man im Grunde auch gerade schon mal ablesen, was bei einem Eisenmangel so die Symptome sind. Wir sind müde, wir sind schlapp, wir sind antriebslos, die Patienten sind oft blass, haben viele Kopfschmerzen, ihnen ist schwindelig, sie sind nicht mehr belastbar. Und es kann auch in seltenen Fällen, gerade eben auch, weil es für die in den Schleimhäuten mit beteiligt ist, zu einer sogenannten brennenden Zunge führen. Eisenmangelanämie ist ganz spannend, das ist die häufigste Mangelerkrankung in Deutschland. Wusstest du das?
Das wusste ich gar nicht. Das
ist die häufigste Mangelerkrankung.
Aber ich hatte es auch schon, ja.
Du hattest es auch schon, genau.
Was ich auch witzig fand, ich konnte ja wirklich meine Nägel abflippen. Also ich konnte sie abschnipsen. Das war echt heftig.
Ja, Eisen ist eben auch stabilitätsgebend und deswegen eben auch für Nägel wichtig.
Und die Kopfschmerzen, die waren unfassbar schlimm.
Mhm. Du hattest einen HB-Wert von 5, also einen Hämoglobin-Wert von 5. Mhm. Ich glaube, der Referenzbereich bei Frauen geht irgendwo bei 12,8 los, wenn ich mich richtig erinnere. Und ab einem HB-Wert von 3 muss in der Regel beatmet werden.
Genau, das hatten damals auch die Ärzte gesagt. Mhm. Ja. Genau, und was macht B12 in unserem Körper?
Also B12 ist im Grunde an der Bildung von sehr, sehr vielen oder beziehungsweise allen schnell teilenden Zellen in unserem Körper beteiligt. Dementsprechend auch an der Blutbildung. Während beim Eisen die roten Blutkörperchen dann eher so kleine Bobbel sind, weil kein Hämoglobin vorhanden ist, ist es bei der B12-Anämie, beim B12-Mangel ein bisschen anders. Beim B12-Mangel haben wir sehr, sehr viel Hämoglobin, aber wir haben keine Nachproduktion von roten Blutkörperchen. Deswegen zeigt sich bei einer B12-Anämie immer sehr große rote Blutkörperchen, die dann halt sehr viel Inhalt haben, aber dafür eben wenige. Außerdem ist B12 auch an der Schleimhaut beteiligt und ist vor allem an der Bildung und auch an der Regeneration von unserem Nervensystem groß mit beteiligt. Die Symptome sind wieder ähnlich. Beim B12-Mangel kommt es zu Blässe, zu Müdigkeit, Schwindel, Vergesslichkeit, was wir schon hatten, aber eben Vergesslichkeit und auch Depressionen, aber auch Paresthesien. Das ist ein Krabbeln, das man in Armen und Beinen hat, oder Gangstörungen können hier auftreten. Einfach, weil es so wichtig ist, eben auch für den Hirnstoffwechsel.
Wow. Und bei der Folsäure, was macht die in unserem Körper? Die hat ja auch noch einen anderen Namen, die Folsäure, ne?
Genau. Folsäure nennt man auch Vitamin B9. Bei so vielen B-Vitaminen hat man sich wahrscheinlich dann einfach überlegt, okay, ein paar müssen wir Namen geben, damit man sie sich alle merken kann.
Nein. Die wichtigen.
die wichtigen Namen, ja. Also frage ich mich, warum B12 keinen Namen bekommen hat. Das Cobalamin. die Folsäure ist auch an der Bildung von Blutzellen beteiligt und auch an der Bildung von anderen schnell teilenden Zellen, wie zum Beispiel auch Schleimhautzellen oder Hautzellen, generell einfach schnell teilende und schnell wachsende Zellen. Und bei der Folsäure zeigt sich im Blutbild eben ein ähnliches Bild wie bei der B12-Anämie. Es werden vorne nicht sehr viele Blutzellen gebildet, die werden dann aber ordentlich mit dem Hämoglobin gepackt. Dementsprechend haben wir da ein ziemlich große Blutkörperchen mit sehr viel Hämoglobin drin. Außerdem, und das ist bei Folsäure besonders wichtig, ist es eben an Wachstums- und Entwicklungsprozessen beteiligt. Vor allem auch an der Embryonalentwicklung. Und die Folsäure schützt auch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und hilft bei der Wundheilung.
Ja, soll ich was zu der Wundheilung gleich dazu sagen?
Gerne.
Bei der Wundheilung, es ist so, nach der Schwangerschaft von meiner zweiten Tochter hat sich bei mir Lichenskleroses entwickelt. Das war bei mir entlang der Narbe. Viele von euch kennen das vielleicht. Lichenskleroses ist eine Krankheit, nenne ich es jetzt mal, die oftmals mit Neurodermitis verwechselt wird. Und das ist quasi ein Chamäleon. Es ist noch gar nicht so bekannt. Und die Haut schrumpft quasi in sich zusammen und hat weiße Flecken. So kann man sich das vorstellen. Also es ist begleitet von einem brennenden, stechenden, juckenden Schmerz, wobei man immer kratzen muss, und durch das Kratzen öffnet sich die Wunde wieder und die wächst dann wieder verschrumpelt, sag ich mal, in sich zusammen. So, und ich hatte das oder habe das. Ich würde sagen, ich hatte es, weil ich es in den Griff gekriegt habe, aber das hat auch seine 2 Jahre gedauert nach der Schwangerschaft, und ich habe alles Mögliche getan. Ich habe entgiftet, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe mal das weggelassen. Ich habe etliche Salben ausprobiert, und mit den Salben war es immer mal wieder ein bisschen gut. Aber dann kam es immer wieder zurück, dass es gejuckt hat und es nicht wirklich verheilt ist. Dann habe ich bei euch in der Praxis einen Bluttest gemacht, ein großes Blutbild. Da war die Folsäure dabei und die sah gigantisch aus bei mir.
Die war im Keller.
Die war richtig im Keller. Und dann dachte ich, ja, hoppala, die Folsäure ist ja auch zuständig für die Wundheilung. Und genau, dann haben wir meine Folsäure quasi aufgefüllt. Und damit hat sich dann auch nach und nach das Thema erledigt gehabt. Und es konnte endlich verheilen, ja. Mhm. Aber krass, was die Folsäure da bewirken kann. Also da habe ich das auch echt gemerkt, ne?
Da denkt man nicht so nach. Folsäure wird oft auch ausgelassen in den Blutbildern, während Eisen und B12 angeschaut wird. Aber die Folsäure fehlt häufig. Und gerade bei Frauen, die schon Kinder bekommen haben, oder bei schwangeren Frauen, ist es wichtig, zwischendurch einfach mal nochmal einen Zwischenstand zu checken, ob genügend da ist.
Genau. Und ein Tipp, bei Lichen einfach mal auch auf die Folsäure zu achten.
Ja. Das kann bei euch das Problem sein, das muss es nicht. Bei uns war es glücklicherweise, ja. Und wir haben es gefunden. Genau. Ja, abgesehen von den schlecht heilenden Wunden macht Folsäure auch wieder was Ähnliches wie Eisen und B12. Wir haben wieder Müdigkeit, Blässe, Schwindel, Kurzatmigkeit, Gewichtsverlust, Reizbarkeit. Aber auch Depressionen können vorkommen, ähnlich wie beim B12. Im Grunde, ja, sind sie also alle relativ ähnlich.
Genau, Das hast du ja schon gesagt, die Symptome sind alle sehr ähnlich, aber was löst denn ein Mangel an allen dreien aus?
Genau, und da wird es jetzt spannend. Also, wenn man sich die Symptome einzeln betrachtet, sind sie ähnlich. Und zwar, weil ein Mangel an einem von den drei oder auch allen dreien eine sogenannte Anämie auslösen, also eine Blutarmut. Das heißt, wir haben zu wenig oder nicht voll funktionsfähige rote Blutkörperchen. Häufigste Ursache davon ist die Eisenmangelanämie, das hatten wir schon, aber auch B12- und Folsäuremangel werden immer häufiger.
Bei mir war das zum Beispiel so, nach der Geburt, ich hatte einen riesigen Blutverlust. Ich habe sogar eine Bluttransfusion bekommen, weil ich so viel Blut verloren hatte. Und natürlich habe ich dann, oder ja, kann man sich ja auch denken, dass man dann eine Eisenanämie hat. Und ja, man kann spekulieren, aber vielleicht ist auch dadurch die Folsäure, durch die Schwangerschaft, da hat es ja auch ganz schön viel gezogen, dazu kommen wir ja auch noch später, das alles zusammen bei mir sich entwickelt
hat. Genau. Ja, genau. Spannend ist bei den dreien nämlich, wenn man beispielsweise einen B12-Mangel hat und dann das B12 bei einem auffüllt, kann es sein, dass man dann in eine Eisenmangelanämie rutscht oder in eine Folsäureanämie. Und zwar, wenn, das könnt ihr euch so vorstellen, wenn einfach zu wenig Blutzellen da sind, weil dem Körper ein Bestandteil braucht und man diesen Bestandteil wieder auffüllt, dann zieht der Körper seine Reserven an den anderen beiden Stoffen heraus, einfach um wieder genügend rote Blutkörperchen bilden zu können. Dementsprechend ist es wichtig, wenn man eins von den dreien supplementiert, die anderen beiden nicht zu vernachlässigen und vielleicht, wenn die Werte nicht so im alleroptimalen Bereich sind, einfach die anderen noch mit zu supplementieren und dann vor allem nachzukontrollieren, eine Verlaufskontrolle zu machen, dass man nicht unnötig zu viel einnimmt oder in den Mangel rutscht mit was anderem.
Und auch wenn wir es schon in der letzten Folge hatten, also in der letzten Folge mit uns beiden, zur Basistherapie, wie kann man es feststellen, dass man einen Mangel hat?
Also, wenn ihr glaubt, dass ihr einen Mangel daran habt, dann ist es im Grunde relativ einfach. Ihr geht zu einem Arzt oder einem Heilpraktiker und lasst es einfach im Blut kontrollieren. Beim Eisen, ich nenne die drei Werte einfach nochmal, die hatten wir beim letzten Mal schon mal, ist es eben der HB-Wert, also der Hämoglobin-Wert aus dem Serum. Dann ist es noch der Ferritin-Wert, also das Speichereisen und dann noch das Transferrin, also das Transporteisen. Mit den drei Werten kann man einen Eisenmangel definieren und kann man eben auch einen Eisenmangel bestimmen. Beim B12 gibt es zwei Werte, einmal das freie Vitamin B12 und dann eben noch das Holotranscobalamin. Das sind zwei Blutwerte, mit denen man den B12-Mangel bestimmen kann. Und bei der Folsäure kann man einfach nur die Folsäure im Serum bestimmen und kriegt damit eben einen Anhaltspunkt, wo man gerade steht.
Genau, und ganz wichtig ist, dass Folsäure, B12 und Eisen zuständig sind für die Blutbildung im Körper.
Ganz genau. Und wofür ist unser Blut wichtig? Was ist die Hauptaufgabe vom Blut?
Sauerstoff.
Genau. Die Hauptaufgabe vom Blut ist es, Sauerstoff in unser Gewebe zu transportieren und gleichzeitig Kohlenstoffdioxid abzutransportieren. Und jetzt kommt der Kracher. Wenn wir jetzt zu wenig oder nicht funktionsfähige rote Blutkörperchen haben, kann nicht nur nicht genügend Sauerstoff hingebracht werden in unser Gewebe, sondern gleichzeitig auch noch das CO2 in unserem Gewebe nicht abtransportiert werden. CO2 löst bei uns einerseits den Atemreflex aus und auf der anderen Seite ist CO2 in Wasser gelöst, die Kohlensäure. Dementsprechend bekommen unsere Zellen und unser Gewebe einen enormen Stress durch die lokale Säurebelastung, die wir dann einfach bekommen. Und das sorgt einfach noch zu einer noch schlechteren Versorgung in den verschiedenen Geweben.
Für mich ist es dann total logisch, dass der Körper sagt, okay, ich versorge lieber den Körper mit Sauerstoff, als dass er dann die Nägel halten möchte oder die Haare. Haare fliegen ja beim Eisen auch extrem aus. Ich fand es auch ganz schön spannend, als wir diese Krankheitswelle in Deutschland hatten, da hatten ja auch viele danach sehr viel Haarausfall und viele hatten ja einen Eisenmangel, B12 und auch Folsäure. Das fand ich ganz spannend.
Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Also die Fälle von Eisen, B12 und Folsäuremangel in der Praxis sind deutlich gestiegen. Ich kann sagen, von etwa 20 Blutbildern, die ich sehe, haben vielleicht ein oder zwei Personen kein Problem mit Eisen, Folsäure oder B12. Wow. Also so hoch ist es jetzt schon gekommen. Klar, Ein Blutbild machen in erster Linie Patienten, die irgendwo ein Problem haben, aber es ist deutlich angestiegen.
Was man auch sagen muss bei der Eisengabe, dass man da vorsichtig sein sollte mit Tumoren, ne?
Ja, ganz
genau. So was sollten wir in dem Podcast erwähnen.
Ja, Achtung, Vorsicht. Wie man in der Medizin sagt, Kave. Eisen, Folsäure und B12 sind alle an der Blutbildung beteiligt und eben auch so an der Bildung von schnellteilenden Zellen. Und Tumorzellen sind im Grunde entartete, schnellteilende Zellen. Deswegen, wenn man ein onkologisches Geschehen hatte, sollte man mit der Gabe von allem drei vorsichtig sein, sollte das unter klinischer Aufsicht, nenne ich es jetzt mal, durchführen, abklären und vor allem regelmäßig Verlaufskontrollen durchführen, dass man einerseits sein eigenes Immunsystem und den Körper zwar genügend damit versorgt, aber andererseits nicht zu viel gibt, damit man nicht dem möglichen Tumor Futter gibt, um weiterzuwachsen.
Warum ist das für uns Frauen, diese drei Werte, besonders wichtig?
Ja, das ist auch ganz interessant. Gut, dass du es jetzt gerade fragst hier im Frauengeflüster-Podcast. Jede Frau hat einmal im Monat ein Geschehen, bei der sie einen Blutverlust hat.
Die Menstruation. Wir sind hier nicht zimperlich.
Nein, die Menstruation. Bei der Menstruation verliert die Frau eben Blut. Dementsprechend müssen Frauen einfach mehr Blut nachbilden als Männer und fallen deswegen auch leichter in einen Eisen-B12- oder Folsäuremangel hinein. Was an der Stelle vielleicht noch spannend ist, Folsäure ist insbesondere auch für schwangere Frauen besonders wichtig, denn ich kann nur jeder Frau, die schwanger werden will, raten, frühzeitig mit der Folsäure zu beginnen oder frühzeitig die Werte checken zu lassen. Denn ein Folsäuremangel kann beim Fötus extreme Defekte auslösen, einen sogenannten Neuralrohrdefekt, bei dem sich das Gehirn des heranwachsenden Babys nicht richtig entwickeln kann. Also fangt damit besser schon vor der ersten Untersuchung beim Frauenarzt oder der Frauenärztin an, Folsäure zu supplementieren. Denn in den ersten drei Monaten ist die kritischste Zeit für euer neues Baby.
Kann man Folsäure überdosieren?
Also Folsäure und B12 sind beides wasserlösliche Vitamine, dementsprechend theoretisch nein. Aber da der Bedarf des Menschen an beiden relativ niedrig ist, der Tagesbedarf, der bewegt sich im Mikrogrammbereich oder sogar im Nanogrammbereich. Im Mikrogrammbereich bewegt er sich. Muss man es mit der Einnahme nicht übertreiben, sobald die Werte stimmen.
Okay.
Genau. Beim Eisen ist es so, Eisen wird unterschiedlich gut aufgenommen beim Menschen. Und jeder, der schon mal Eisentabletten eingenommen hat, weiß, wie der Stuhl in der Toilette anschließend aussieht, ist sehr dunkel. Es kann auch zu Verdauungsbeschwerden führen. Und beim Eisen empfiehlt sich deshalb, darauf zu achten, dass man die Eiseneinnahme eben kombiniert mit Vitamin C. Vitamin C fördert die Aufnahme vom Eisen und gleichzeitig sollte man beispielsweise den Kaffee weglassen. Kaffee ist ein Hämmer für die Aufnahme vom Eisen.
Tee auch,
ja.
Und weißt du, was auch sowas, mit was sich Folsäure nicht verträgt?
Wird sich Folsäure nicht verträgt. Bei der Folsäure bist doch du die Expertin.
Also ich weiß, dass es zum Beispiel bei der Krebstherapie, wenn man Medikamente nimmt, es Wechselwirkungen geben kann. Aber weiteres ist mir nicht bekannt. Wo ist denn Folsäure drin? In welchen Lebensmitteln?
Also Folsäure ist vorwiegend in grünem Blattgemüse drin, also beispielsweise Petersilie, Spinat, Mangold, so etwas, aber auch in Kichererbsen, Linsen, Bohnen, also Hülsenfrüchten und eben auch in Kreuzblütlergewächsen, wie beispielsweise Brokkoli, ist relativ viel davon enthalten.
Wo ist Eisen drin? In welchen Lebensmitteln?
Also Eisen ist in tierischen Nahrungsmitteln drin, vor allem in rotem Fleisch und besonders viel ist zum Beispiel in Leber drin, wer Innereien mag. genau. Im Pflanzenreich findet man aber auch sehr gute Eisenquellen. Da haben wir als allererstes die rote Beete zu nennen, den Spinat ist da zu nennen. Es ist auch sehr viel in Samen und Nüssen drin, aber auch in Getreide. Da sind zum Beispiel, ja. Kürbiskerne, Leinsamen,
ja.
Und Pistazien, Haselnüsse und Getreide wie zum Beispiel Hafer oder Hirse haben auch relativ viel Eisen drin.
B12?
Ja, bei B12 ist es jetzt eine besondere Sache. B12 wird von Mikroorganismen, von Bakterien gebildet vor allem. Und früher, in den letzten 50 Jahren aufwärts, hat die Menschheit ihr B12 vor allem über ungewaschene Feldfrüchte bekommen, über das Trinkwasser, das eben nicht durch Kläranlagen gelaufen ist und komplett gereinigt wurde. Das sind jetzt Sachen, die fallen heute weg. Dementsprechend ist der B12-Mangel auf dem Vormarsch, sowohl wenn man Fleisch isst, als auch wenn man kein Fleisch isst. Grundsätzlich ist B12 aber in tierischen Produkten enthalten. B12 ist aber nicht hitzestabil. Das heißt, wenn ihr euch ein Steak anbratet, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ein Großteil von B12 durch die Hitze schon zerstört wurde. Auf der anderen Seite ist in Algen was enthalten, in Pilzen ist ein bisschen was enthalten, in Fermentiertem ist ein bisschen was enthalten. Aber mein Tipp beim B12 ist, ihr könnt zwar zum Beispiel mit B12 angereicherte Nahrungsmittel zu euch nehmen, aber weil die B12-Aufnahme in unserem Darm auch vom sogenannten Intrinsic-Faktor abhängig ist, der in unserem Magen gebildet wird und der bei vielen Menschen gestört ist, weil sie mal eine Gastritis hatten oder weil sie mal sehr viel Schmerzmittel eingenommen haben oder ähnliches, lohnt sich beim B12 wirklich, den Spiegel mal kontrollieren zu lassen und gegebenenfalls zu supplementieren.
Genau.
Soll ich noch was zum Supplementieren sagen?
Ja, gerne.
Genau, also wir haben es ja vorhin schon beim Eisen angesprochen gehabt. Eiseninfusionen dürfen Heilpraktiker nicht machen. Das ist den Ärzten vorbehalten, kann ich an der Stelle mal sagen. Bei Eisentabletten muss man wirklich auf die Verträglichkeit gehen. Und in der Eiseneinnahme ist es wichtig, dass man dranbleibt und das regelmäßig einnimmt. Unser Körper kann keine hohen Mengen Eisen auf einmal aufnehmen. Unser Körper ist darauf angewiesen, dass wir immer wieder kleinere Mengen Eisen einnehmen. Und so würde ich es eben auch empfehlen. Ich würde die Einnahme zum Beispiel nicht einmal pro Woche eine große Menge empfehlen, sondern ich würde sagen, zweimal am Tag eine kleine Menge ist deutlich besser und auch deutlich verträglicher für euer Magen-Darm-System. Und eben darauf achten, dass ihr keine Hemmstoffe für die Eisenaufnahme zu euch nehmt. Und genau, so bei der Folsäure, die kann sehr gut auch über Tabletten aufgenommen werden. Dementsprechend kann sehr gut über Tabletten aufgenommen werden. Dementsprechend könnt ihr da einfach Tabletten nehmen, die man auch in Apotheken kaufen kann oder einfach im Internet Folsäure-Supplemente. Beim B12 ist es so, ich habe ja schon gerade den Intrinsic-Faktor genannt, der beim B12 eben ein bisschen problematisch ist. Und dieser Intrinsic-Faktor wird im Magen ja gebildet. Und bei der B12-Aufnahme ist es jetzt so, wenn ihr das in Form von Tablettenform zu euch nehmt und nicht genügend von diesem Intrinsic-Faktor habt, dann werden auch die Tabletten nicht richtig aufgenommen. Die sicherste Art und Weise, wie ihr euch mit B12 versorgen könnt, ist mit Injektionen. B12-Injektionen sind relativ einfach durchzuführen. Ihr könnt es euch auch gegebenenfalls mal zeigen lassen. Und ansonsten würde ich vorschlagen, ein B12-Mundspray oder so B12-Munddrops sind auch sehr gut dafür geeignet. Einfach, weil das B12 dann nicht durch euren Verdauungstrakt geht und dort aufgenommen werden muss, sondern direkt über die Mundschleimhaut resorbiert werden kann.
Genau, wenn ich
jetzt.
Wenn ich in der mündlichen Prüfung sitze und der Prüfer fragt mich, ich habe einen Patienten mit einem Eisenmangel, was sollte bei mir bimmeln? Was sollte in meinem Kopf dann klingeln?
Ja, es gibt einen Merkspruch, der gar nicht so witzig ist, aber Krebs frisst Eisen. Das muss man sich merken. Krebs, aber auch beispielsweise eine Tuberkulose, so viele schwerwiegende und auch chronische Erkrankungen, die man haben kann, fressen Eisen, also Krebs. Darunter fällt auch die Leukämie, die sich wirklich im Blutbild schnell zeigt. Und man muss beim Eisen, bei der Folsäure und beim B12 hellhörig werden, wenn sich die Werte innerhalb von kurzer Zeit stark verschlechtern. Dann ist in leider sehr häufigen Fällen irgendein Geschehen im Hintergrund am Laufen, das eben diese drei Stoffe aus dem Körper rausfrisst.
Wow, vielen, vielen Dank für den Input.
Sehr gerne.
Und dann würde ich sagen, ade Kaffee.
Ciao Kakao.
See you later, Alligator. Tschüss.
Tschüss.